Und heute freue ich mich wirklich, weil es geht um die Auferstehung. Das ist das, worum es geht. Das ist das A und O von unserem Glaube. Und wenn wir Petrus und seine Lebensgeschichte anschauen, dann werden wir das sehen. Und wir haben ja Petrus in diesem kleinen Theaterstück gesehen. Und in seinem Leben gab es sehr viele verschiedene Ereignisse, die hintereinander passiert sind. Man kann zurückdenken an diesen Moment, wo er berufen wurde, mit Jesus zu gehen. Jesus hat einfach ihm gesagt, folge mir nach. Und der Petrus damals hat nicht gewusst, was kommt auf ihn zu, aber ist einfach mitgegangen. Und dann hat er so viele verschiedene Erlebnisse in seinem Leben gehabt. Er war ein Fischer. Und wir haben das hier zum Schluss gesehen, was es ihm bedeutet hat. Er war auch jemand, einer der Ersten, der gesagt hatte, Jesus, du bist der Messias. Er ist auch auf Wasser gegangen. Als Jesus ihm dann den Befehl gegeben hat, Petrus, geh auf das Wasser, ist er auf das Wasser gegangen. So, wer hatte so viele Erlebnisse in seinem Leben mit Jesus gehabt? Und dann kam er zu diesem traurigen Moment in seinem Leben, Karfreitag, und er wurde dann festgenommen, oder Jesus wurde festgenommen, und er geht dann hinterher, und dann haben wir diese kleine Szene hier gesehen, wo er dann Jesus sogar verleugnet hat. Und man müsste jetzt dran denken, eine Person, die so viel mit Jesus erlebt hat, eine Person, die so viele Wunder in seinem Leben gesehen hat mit dem Meister, kommt zu dem Punkt, der Druck wird erhöht und er versagt an dieser Stelle. Das klingt ein bisschen wie du und ich. Dann nach der Auferstehung merken wir, dass bei dem Petrus es komplett anders kommt. Es ist sozusagen Ostersonntag. Die Frauen erzählen, dass Jesus auferstanden ist und der Petrus geht einfach zum Grab. Das haben wir haben auch die kleine Szene hier gesehen. Er lief einfach zum Grab, wie schnell er überhaupt konnte, weil er konnte nicht fassen, dass Jesus nicht im Grab ist. Und dann sieht er, dass er weg ist. Und er sieht einfach den Engel, der sagt, Petrus, er ist auferstanden. Der Jesus ist nicht da. Und nach dieser Auferstehung sehen wir bei ihm, dass es so viel verändert hat in seinem Denken, in seinem Leben. Jesus stellt ihn wieder her. Er sagt, Petrus, du sollst einfach jetzt gehen und meine Schafe weiden. Du sollst da sein für mein Volk. So alle, die zu mir kommen, du sollst einfach da sein für sie. Bring sie einfach zu mir. Und später ist es so, dass er eine führende Persönlichkeit wurde in der Urgemeinde. So, das ist, was er getan hat. Derjenige, der auch verleugnet hat, bringt damals so die Predigt nach Pfingsten und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Er steht auch mit Mut, er steht auch mit einer Kühnheit. Er verkündet etwas, was er in seinem Leben jetzt vorher nie gemacht hat. Und man muss dann die Frage stellen, was war dann der Unterschied? Was hat das alles in seinem Leben anders gemacht? Und wir, vielleicht kannst du die Antwort schon ahnen, aber das, was in seinem Leben dann anders war, war vorher keine Auferstehung von Jesus und nachher hat er Jesus erlebt. Er hat gewusst, Jesus ist auferstanden. Und das hat einfach seine ganze Haltung, das hat sein Herz verändert, das hat ihm eine Kühnheit und einen Mut gegeben, die er vorher gar nicht hatte. Man konnte einfach sehen den Unterschied. Und ich habe jetzt heute gedacht, wenn wir für diese Predigt, jetzt welche Bibelstelle sollte ich denn nehmen? Und heute möchte ich eine Bibelstelle nehmen und das ist 1. Petrus Kapitel 1 und wir lesen hier von Vers 1 bis 7. 1 bis 7. 1. Petrus 1, 1 bis 7. Dieser Brief ist von Petrus. Das ist von demselben Mann, von dem wir reden. Wenn du kein Christ bist und du heute einfach dabei bist, wir freuen uns total, dass du da bist. Ich hoffe, dass heute das einiges einfach dein Herz anspricht. Wenn du auf der Suche bist und du sagst, ist Jesus wirklich auferstanden? Vielleicht schaust du einfach das Leben von Petrus an Und das wird dich überhaupt ermutigen, zu sagen, hey, es ist was an diesem christlichen Glaube. Jesus hier, Petrus hier sagt, so diese, er hat geschrieben, dieses Brief ist von Petrus, einem Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an die Auserwählten Gottes, die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien leben. Gott der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. So, das ist ein Brief, den Petrus geschrieben hat, ungefähr AD 62 bis 64. Der schreibt es, wenn wir dann rechnen können, ungefähr 30 Jahre nachdem Jesus auferstanden ist. Er schreibt es an allen Christen, die Juden, die Christen geworden sind. Er schreibt es an die Heiden, die Christen geworden sind. Er schreibt es an alle Menschen, die er kannte, die Christen, die er kannte, die aus der Verfolgung einfach aus Jerusalem vertrieben wurden. Und sie haben sich dann, sie sind einfach Wege gegangen in die ganze Region. Und jetzt schreibt er an diese, die er kannte, die wirklich dann eine Verfolgung erlebt haben. Und er sagt, was kann ich, was könnte ich diesen Menschen auf dem Weg geben, das ihnen einfach stark machen würde? Gibt es irgendwas, was ich dann ihnen sagen könnte? Und die Frage ist hier, was schreibt er an diese Menschen? Was hat einfach sein Leben so geprägt, über so eine lange Zeit, ihm so viel Kraft gegeben und das ist jetzt der Schlüssel, wo er sagt, jetzt gebe ich an diesen anderen etwas weiter, was ihnen auch helfen könnte. Und hier kommt das in Vers 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Sein Schlüssel zu seinem Mut, zu seiner Kühnheit, das, was er diesen Christen, die Verfolgung erleben, mit auf dem Weg gibt, das, was er 30 Jahre lang in seinem Herzen bewahrt hat, das schreibt er jetzt. Und er, nachdem er eine kurze Einleitung gegeben hat, schreibt er und sagt, so Jesus Christus, der Auferstandene, er ist derjenige, der euch dann Hoffnung gibt. Wenn ihr Hoffnung braucht, dann schaut auf die Auferstehung. Wenn wir Hoffnung brauchen heute, dann schauen wir auf die Auferstehung. Deswegen sind wir hier heute. Deswegen feiern wir Ostern, weil wenn es nicht die Auferstehung gibt, dann sollen wir einfach dann zusammenpacken als Christen, nach Hause gehen und sagen, es war eine gute Idee, aber es lohnt sich nicht. Ja, es geht wirklich um die Auferstehung und nichts anderes. Interessant, was die Menschen zu der Auferstehung denken und wir werden jetzt gleich dazu kommen. Er hat einfach gesagt, so die Auferstehung und die Hoffnung, die wir aus Jesus haben, das gebe ich euch auf dem Weg. In meinem Leben habe ich dann irgendwann eine Wahl gehabt und musste dann entscheiden, gehe ich das normale berufliche Leben weiter, wofür ich studiert habe, oder gehe ich einen anderen Weg? Und dieser andere Weg ist mein Weg. Das ist nicht der Weg für jemand anderes, weil ich glaube auch, dass Gott viele, viele Menschen beruft, im normalen Berufsleben zu stehen. Aber ich kam zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben, eine Kreuzung, wo ich dann sagen musste, welcher Weg gehst du? Welcher Weg ist der Weg, den du gehst? Weil du spürst einfach in deinem Leben, du sollst diesen Weg gehen, in den vollzeitigen Dienst damals, oder du bleibst einfach auf dem Weg, wo du vorher gewesen bist. Und ich kann einfach sagen, jetzt bei der Entscheidung in meinem Leben, die mein Leben danach so geprägt hatte, habe ich gewusst, das, worum es ankommt, ist das, was dann nach diesem Leben kommt. Was ist danach? Das hat einfach mein Leben geprägt. So, zu dem Zeitpunkt war das mir das Allerwichtigste. So, wenn es um dieses Leben geht, um Ruhm und Reichtum und so weiter in diesem Leben geht, dann wäre ich auf dem anderen Weg geblieben. Aber weil ich wusste, dass es nicht worum es geht. Er ist auferstanden, er hat ein Leben danach vorbereitet. Mir war es wichtiger, was sollte ich machen für die Zukunft? Und damit habe ich nicht gemeint oder nicht gedacht, nur so diese Zukunft, 80 Jahre auf der Erde, sondern für meine ewige Zukunft. Was ist dann das Allerwichtigste? Und dieser ewige Gedanke, dieser Gedanke der Ewigkeit, der hat einfach mir geholfen. Die Auferstehung, dass er auferstanden ist, dass er mir das zugesagt hat, dass er einfach das vorbereitet hat, das hat mein Herz und mein Leben geprägt. Und ich wusste, du gehst einfach diesen Weg, weil das ist das, was auf Dauer bleibt. Alles andere wird vergehen, aber das ist das, was bleibt. Seine Auferstehung hat es möglich gemacht. Seine Auferstehung. Wie ist das bei dir? Bist du auch ein Petrus? Und wenn ich dann euch sagen könnte, was dir helfen könnte, so den weiteren Weg mit ihm zu gehen, wenn du an der Kreuzung stehst in deinem Leben, die Auferstehung ist das, worauf es ankommt. Die Auferstehung ist unsere Hoffnung, ist unsere lebendige Kraft für alles, was danach ist. Und wenn wir jetzt diese Bibelstelle anschauen, dann können wir anfangen, ich werde einfach diese Bibelstelle durchgehen und wir picken ein paar Punkte raus. So, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, den hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Das ist ein Vorrecht, dass wir Jesus Christus gefunden haben. Er hat gesagt, der Weg ist schmal, auf dem wir gehen, und viele finden diesen Weg nicht. Wir haben das Vorrecht, dass wir es gefunden haben. Was heißt es, wiedergeboren zu sein? Jesus hat Nikodemus gesagt, dass es nicht genug ist, wenn ein Mensch einfach dann in Fleisch und Blut jetzt geboren ist, sondern dass man auch dann im Geist neu geboren werden sollte. Und für uns, die Jesus Christus in unser Leben angenommen haben, haben wir denn die neue Geburt erlebt. Aber wenn du das noch nicht getan hast, dann hast du das noch nicht erlebt. Du könntest das aber anders machen heute, wenn du zu ihm kommst. Wenn du sagst, Jesus, es tut mir leid für meine Sünde, es tut mir leid für den Weg, den ich gegangen bin. Ich drehe mich dann um zu dir. Ich danke dir, dass du aufs Kreuz gegangen bist für mich. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass du den Preis bezahlt hast für meine Sünde. Und dann, wenn wir ihn einladen in unser Leben, im Glaube, dann sagt er, mit diesem Bekenntnis werden wir seine Kinder werden. So einfach ist das. Warum machst du das nicht heute und sagst, Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben kommst, dass du König in meinem Herzen bist. Heute ist eine Gelegenheit dazu. Und das ist, was es bedeutet, so wiedergeboren zu sein. In dem Moment, wenn wir das tun, werden wir neu im Geist geboren. Das heißt, der Heilige Geist kommt und lebt in unseren Herzen. Wir werden jetzt neu geboren. Und das ist eine wunderbare Sache. Er führt uns, er ist mit uns, er ist immer bei uns. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und diese Zeit, wo wir neu geboren werden, das ist nicht etwas, was später kommt, wenn du das gemacht hast in deinem Leben, das ist schon jetzt eine Realität für dich. Christus macht diese neue Geburt nur möglich. Nicht nur möglich, sondern er macht es auch sicher. Wir können einfach heute zu ihm kommen, aufgrund seines Wortes, wir können das annehmen. Und dann in der zweite Teil von diesem, wenn wir zurückgehen zu der Bibelstelle, der zweite Teil von der Bibelstelle, da steht hier, jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Dem Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Aber jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich habe jetzt ein paar Statistik mitgebracht. Wie können wir das anschauen? Das ist eine einfach interessante Statistik. Wer würde dann sagen, oder was denkst du, wie viele Menschen in Deutschland heute, die eigentlich dann das Osterwochenende genießen, wie viele von ihnen glauben wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Laut einer Umfrage vom letzten Jahr 36%, 32% glauben nicht dran. So, wenn du nicht dran, so überhaupt nicht dran glaubst, dann hoffe ich, dass in deinem Herzen heute jetzt ein paar Samen jetzt gesät werden. Und 32% haben jetzt keine Angabe gemacht. Das heißt, die sagen, es könnte sein, aber vielleicht auch nicht. Die Westdeutsche 38% und die Ostdeutsche 28%. Ja klar, ja, so eine verschiedene Geschichten haben sie. Und jetzt kommt aber jetzt eine andere Statistik und das macht es noch interessanter für uns. 63% der evangelisch-freikirchlichen Christen glaubt an die Auferstehung. Ja, muss man sagen, hey, wie funktioniert das? Ja. ...51% der Katholiken und evangelisch-landeskirchlichen Christen glaubt an die Auferstehung und 15% von den Konfessionslosen glaubt dran. Ja, mehr als jeder siebte Konfessionslose glaubt auch an die Auferstehung. Bestimmt sind das die Menschen, die auf der Suche sind. Ja, sie haben keine Konfession, glauben an die Auferstehung. Wenn es eine von euch hier gibt heute, dann möchte ich dir sagen, dass du unbedingt die Worte von Jesus anschauen sollst. Weil wenn du an die Auferstehung glaubst, jemand, der Einzige ist in der ganzen Geschichte, der auferstanden ist, dann wäre es eine gute Idee, einfach herauszufinden, was er überhaupt gesagt hat. Weil vielleicht trifft es dein Leben irgendwann. Zum Beispiel wie heute. 63% der evangelisch-freikirchlichen Christen glaubt an die Auferstehung. Ich meine, ich weiß nicht, jetzt welche, wie sie das dann definiert haben und so weiter, aber das ist eine Forschungsinstitut, die das gemacht hat, 2011 Personen, ihr könnt es lesen, Focus Magazin ja vom letzten Jahr. Vielleicht waren es diese 63%, vielleicht waren die anderen 37% an dem Tag gar nicht gut dran, oh, gut drauf, ja, und haben einfach gesagt, okay, heute geht es mir schlecht oder so, ich kann es gar nicht glauben. Ich meine, vielleicht haben wir auch solche Tage, wo es uns dann genauso dreckig geht und wir sagen, ja, so heute, ich weiß nicht genau. Aber, hey, das ist wirklich, wenn im Kern des Glaubens, wenn wir es nicht glauben, na, dann hat es keinen Zweck, dass wir hier sind, ganz ehrlich. Dann sollen wir fein Party machen und überhaupt jetzt keine Gedanken machen, wie wir leben oder so, weil das ist dann nur reine gute Philosophie für dein Leben. Aber wenn er auferstanden ist, wenn er auferstanden ist und wenn er tatsächlich lebt heute, dann haben einfach seine Worte eine komplett andere Wichtigkeit für dein Leben und für mein Leben. Dann ist es absolut wichtig, dass wir wissen, was hat er gesagt? Das ist einfach meine Entscheidungen beeinflusst. Das ist alles mein Leben komplett dann umkrempelt, wenn diese Worte von Jesus Christus wirklich dann die Wahrheit sind. Und wenn er auferstanden ist, wenn er im Voraus einfach gesagt hat, dass er auferstehen wird und er das tatsächlich macht, dann glaube ich seine Worte. Und wenn du die Geschichte von Petrus anschaust und wenn du, für mich ist nicht nur Petrus, sondern auch die anderen Jünger, so ein ganz wichtiger Fakt für mich, dass ich dann an diese Auferstehung dann glauben muss, ist, wenn ich dann sehe, wie ihr Leben dann verwandelt wird. So Petrus, der war mit Jesus vorher, aber als es dann heiß wurde oder so, hat er gesagt, ich bin hier weg. Ich glaube, ich verleugne. Ich kenne ihn gar nicht. Und dann, wie er sein Leben danach gelebt hat, sogar, es wird gesagt, dass er gestorben ist für seinen Glaube. Warum würde irgendjemand sterben für sein Glaube? Ich meine, wir würden jetzt vielleicht sterben für Dinge, wo wir dann wirklich dran glauben. Aber ich meine, stirbst du wirklich für eine Lüge? Wo du dann weißt, dass es eine Lüge ist im Voraus. Stirbst du wirklich dafür? Und nicht nur Petrus, sondern jetzt eine ganze Reihe anderen haben einfach dieses Evangelium so in die ganze Welt hinausgetragen. Warum? Weil sie wussten, er ist auferstanden. Meine Bibel steht hier in Vers 4, so er macht dein Erbe im Himmel sicher. Er macht eine, könnt ihr zurück zu den Slide, Andrew, nächste Folie. Er gibt eine, er macht dein Erbe im Himmel sicher. Und das steht im Zusammenhang mit dieser Auferstehung. Wenn wir diese Bibelstelle hier lesen, steht es in der Schlachterbibel, lese ich das ein bisschen anders. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Er ist auferstanden, damit wir eine Sicherheit haben können, dass wir im Himmel ein Erbe haben. Wenn jemand davon spricht, stirbt und das war's, und du hast keine Erbe empfangen, Pech. Ja? Aber wenn jemand sagt, dass er sterben wird, dass er auferstanden ist, dass er sagt, dass er uns ein Erbe im Himmel vorbereitet und dass er schon alles dann vorbereitet, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf mein Denken, hat es eine Auswirkung auf mein Leben heute. Was für ein Erbe ist das? Ein Erbe, das, was er aufbewahrt hat, ein ewiges Leben in seiner Gegenwart. Ich meine, vielleicht hast du irgendwann ein Erbe bekommen. Oder du meinst dann, dass deine finanzielle Zukunft ist abgesichert und so weiter. Wenn du das erlebt hast, dann hast du irgendwann einen Erbschein gehabt. Und dieser Erbschein ist einfach einlösbar für dieses Erbe. Und obwohl wir in unserem Glaube jetzt noch keine Erbe empfangen haben, haben wir schon den Erbschein. Wir gehören einfach dazu. Und dieser Erbschein ist etwas, was ich einfach dann festhalten will. Dass ich einfach sagen will, nicht nur eine Ewigkeit mit ihm möchte ich dann verbringen, so, aber ich halte einfach diese Erbschein fest in meinem Herzen. In der Zukunft wird einfach wir belohnt werden für das, was wir auf der Erde tun. Wir haben schon den Erbschein. Darum geht es gar nicht. Wenn wir glauben, haben wir den Erbschein. Aber zusätzlich gibt es dann auch Belohnungen. So, die Bibel sagt uns, dass wir nicht dann unser Reichtum auf der Erde dann zusammen sammeln sollen. Hey, wir können auch geben, wir können auch beten, wir können auch gute Taten tun. Das sind einfach Dinge, die im Himmel dann gesammelt werden. Und irgendwann kriegen wir dafür eine Belohnung. Hey, dafür möchte ich leben. So, das, was wir hier haben, das vergeht irgendwann. Aber das, was wir dort haben, das wird in alle Ewigkeit vor uns dann bewahrt bleiben. Und in dieser Bibelstelle vergleicht Petrus so dieses Erbe mit dem verheißenen Land, das die Kinder Israel damals dann bekommen haben. Und es ist ein interessanter Vergleich, weil das verheißene Land wurde dann später einfach durch Götzendienst verunreinigt. Und er sagt jetzt, was das im Himmel ist, das bleibt einfach rein. Es kann ja nicht verunreinigt werden. Ich halte das für euch dann fest. Und dann auch das Erbe, das wir im Himmel haben, das ist auch etwas, was nicht dann austrocknet oder irgendwie verdirbt. So ist nicht ein unverwelkliches Erbe, heißt das. Etwas, was er uns vorbereitet hat, das wirklich dann sich lohnt, darauf hinzuschauen, zu sagen, hey, das ist das, was ich für mein Leben dann festhalten kann. Und auch, dass es unvergänglich ist. Niemand kann dieses Erbe zerstören. Es vergeht nicht. Es ist einfach unverderblich. Darum lohnt es sich, dass wir unser Leben dafür leben. Geht es hier denn weiter? So, vierter Punkt. Er wird dich beschützen, bis du dein Erbe im Himmel empfängst. Und wir können Vers 5, da steht, und in seiner großen Macht wird er euch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Er wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. In seiner großen Macht wird er dich schützen, damit du dahin kommst. Das heißt dann nicht nur, ist mein Erbe im Himmel dann schon abgesichert, dass ich das bekomme, sondern dass er auch sagt, hey, auf dieser Erde werde ich mit euch sein, ich werde euch beschützen, ich werde euch dann die Kraft geben, ich werde euch den Glauben geben, damit ihr dahin kommt. Ich halte das fest, aber hey, ich helfe euch, damit ihr dahin kommen könnt. Und das ist natürlich ja eine ganz wichtige Idee für uns. Er lässt uns nicht allein und sagt, ich halte einfach so dein Erbe im Himmel fest, aber ich kümmere mich gar nicht jetzt um euch jetzt hier auf der Erde. So, ich hoffe, dass ihr das schafft irgendwie. Nein, er hat es möglich gemacht, wir haben den Erbschein bekommen und dann sagt er, ich gebe euch Kraft, ich gebe euch meinen Schutz, damit ihr dahin kommt. Durch schwierige Zeiten auch. Und dann steht hier, bis ihr das ewige Leben empfangt, bis er wird am Ende der Zeit für alle sichtbar werden. Und dann der letzte Bibelvers da in diese nächste. Freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und er sagt uns da, ich gebe euch meine Kraft, ich werde euch den Schutz geben. So wenn ihr dann so eure Augen jetzt auf dieses Erbe im Himmel habt, dann habt ihr hier auf dieser Erde viel Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Auch wenn ihr so Dinge habt, die nicht so gut laufen. Auch wenn es Krankheit gibt, die man nicht erklären kann. Auch wenn es wenn die Dinge dann wirklich komplett schief laufen und wir können das nicht erklären. Auch wenn wir vielleicht in Beziehungen dann so Herausforderungen haben und wir sagen, Herr, kann das ja wirklich Gott sein? Ich verliere meine Arbeit und sage, kann Gott wirklich dabei sein? Er hat uns gesagt, dass er unser Glauben schützen wird, unser Glauben stärken wird, bis wir dahin kommen. Er sagt, halt einfach diese Freude fest, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und dann in Vers 7 steht Folgendes, was wir, ich denke, wenn wir Christen eine Weile sind, dann kennen wir diese Bibelvers sehr gut. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutet wird, und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Und was er damit sagt, ist, dass ich gebe euch dann Kraft, ich werde einfach euer Glauben schützen, aber damit euer Glaube auch dann wachsen kann, damit ihr auf dieser Welt bestehen könnt, wird es dann ab und zu eine Prüfung geben, damit der Glaube gestärkt werden kann, damit ihr nicht irgendwie auf dem Weg dann abweicht und abbiegt und sagt, es lohnt sich nicht mehr, sondern dass wir dann Prüfungen haben, die den Glaube stärkt. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, es gab immer wieder Prüfungen, verschiedene Arten von Prüfungen, die gekommen sind. Und wenn ich dann mit Rückblick das anschaue, dann sage ich ja, das war eine Weile. Und dann ist ein Durchbruch gekommen und ich konnte sehen, dass er in meinem Leben gehandelt hat. Das hat mein Glaube gestärkt, damit ich weitergegangen bin. Und so kommt es auch für uns. Er wird unser Glaube stärken, und damit in einem gewissen Sinne schützen, damit wir dahin kommen. Das ist einfach seine Arbeit mit uns. Unser Glaube wird gestärkt, indem wir ab und zu eine Schwierigkeit haben, wo wir einfach sagen müssen, beten müssen. Ich meine, wie viele von uns dann beten nicht mehr oder strecken uns nach Gott aus, wenn wir in Problemsituationen kommen, wie wir es normalerweise nicht tun. Wir werden einfach gestärkt in unserem Glaube. Aber das Schöne ist, dass er uns schützt. Und dass dieses Leiden, wenn es mal kommt, dass es ein sinnvolles Leiden ist. Es erträgt sich einfach leichter, wenn wir verstehen, worum das geht. Und jetzt zum Schluss möchte ich, dass wir ganz praktisch, gebe ich dann ein paar Dinge auf den Weg. Und das ist diese Aufstellung, kann die Art und Weise, wie du lebst, radikal verändern. Freu dich vom Herzen jeden Tag. Es gibt ja Leute, die ein Problem haben, die wirklich dann immer down sind. Und ich habe ein Herz dafür. Und manchmal tut es mir so sehr leid, wenn ich dann Leute erlebe, die immer down sind. Egal was passiert, sind immer down, sehen immer, dass das Glas dann halb leer ist. Ja, sehen immer, dass es dann schlecht läuft. Ich möchte euch sagen, könnt ihr einfach an diese Schwierigkeiten vorbeischauen und schaue auf die Ewigkeit, so die Auferstehung und das Erbe, das kommt. Könnt ihr einfach Freude dran haben? Die Bibel sagt, dass es möglich ist. Freut euch auf das, was kommt. Habt große Freude in eurem Herzen, weil dieses Leben ist so schnell vorbei. Freut euch vom Herzen jeden Tag. Wir haben die Bibelstelle gelesen. Und Freude heißt nicht einfach so jede Person anlächeln. Okay. Rumlaufen und nur das, ja. Ist das nur eine Emotion wie happy sein? Aber Freude ist etwas Innerliches in meinem Leben, eine innerliche Einstellung, die mich ja durch jede schwierige Situation und Herausforderung trägt, dass ich die Entscheidung treffe, dass ich Freude in meinem Herzen habe, dass ich dann die Selbstmitleid dann ablehne und dass ich sage: Herr, du gibst mir deine Freude. Ich lebe nur 80 Jahre oder 100 Jahre. So gestern habe ich gelesen, dass eine Frau irgendwo gestorben ist, der 117 Jahre alt war. Habt ihr das gelesen? Ja, die älteste Frau der Welt. Ja, sie ist die letzte Person, die im Jahrhundert, 19. Jahrhundert gelebt hat. Ja, auch gelebt hat. Ja. Und jetzt ist ja noch eine so 116 Jahre alt, im März 1900 geboren. Ja. Okay, das ist ja egal. Weil sie werden auch wenn sie 117 Jahre leben, dann werden sie auch irgendwann sterben. Habt ihr es gemerkt? Ja, gestern. Du kannst nicht ewig leben, ja? Irgendwann geht es zu Ende. So, das ist die Lektion bei dieser Geschichte. Ja, aber wir können einfach an ihm bleiben. Wir können einfach sagen: Herr, so gibst du jetzt mir Freude in meinem Leben. So, diese Jahre gehen so schnell vorbei, verglichen mit der Ewigkeit mit dir. Und dann würde ich dann sagen, in zweiter Stelle dir die Frage: Was soll ich ändern in der Art, wie ich lebe? Ich meine, heute ist Ostersonntag, ein guter Moment, einfach den innezuhalten und zu sagen: Was soll bei mir geändert werden? Beziehungen anders gestalten? So, anders machen mit meiner Arbeit, Menschen schätzen, vergeben, keine Bitterkeit in meinem Herzen, wenn es so schnell vorbeigeht, was soll ich mit meinen Finanzen machen? Herr, du bist einfach Herr, du bist der Herr. Wie soll ich denn anders leben? So, Petrus hat gemerkt, dass er ganz anders gelebt hat danach, weil die Auferstehung in seinem Herzen eine Realität war. Und diese Auferstehung hat vieles anderes ja möglich gemacht. Und drittens, bekomm einen neuen Blick auf die Prüfungen in deinem Leben. Es ist begrenzt und das kann uns dann viel Kraft geben. Die Prüfungen helfen uns, damit wir ihm vertrauen können. Ganz am Anfang in dieser Bibelvers steht: Gelobt sei der Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Können wir uns dann freuen? Vor uns liegt eine große Freude wegen der Auferstehung. Und die können wir feiern. Und das kann für dich eine Realität sein, jeden Tag. Wenn er auferstanden ist, dann heißt es eine Hilfe für jeden Moment, für jede Stunde, für jeden Tag. Er lebt mit uns, er schützt uns, er hält unser Erbe sicher für uns bereit.